Es ist ja eigentlich üblich, dass man an Pfingsten die Apostelgeschichte 1 liest, wo ja die Ausgießung des Heiligen Geistes beschrieben wurde. Ich möchte das auch tatsächlich nicht beiseite lassen, denn es passt auch direkt zu dem Lied, was wir gerade miteinander gesungen haben. Und ich möchte aber nur einen Vers aus dieser Begebenheit lesen, wo der Herr Jesus quasi noch bevor er in den Himmel fährt, Entschuldigung, das ist nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern die Auffahrt vom Herr Jesus in den Himmel. Und kurz davor sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also er redet da davon, dass wenn der Heilige Geist kommt, dieser Geist Kraft bedeuten wird in uns. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle, wenn wir jetzt über den Heiligen Geist reden, schon auch kurz über die Dreieinigkeit Gottes reden. Etwas, was für uns Menschen vom Verstand her überhaupt nicht fassbar ist. Nämlich, dass Vater, Gott Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist jeweils eine für sich genommene Person ist und trotzdem insgesamt eine Einheit bildet. Man beschreibt es ja auch manchmal mit einem Hühnerei, das die Schale hat, das das Eiweiß hat und das den Dotter hat. Alles ist was Unterschiedliches. Die Schale ist eine Kalkschale, das Eiweiß eben und der Dotter, diese Keimzelle für das neue Leben da drin. Und trotzdem ist es ein Ei. Man sieht es als Gesamtheit. Es ist nur ein kleines Bild für das, was es bedeutet, dass Gott dreieinig ist. Weil für uns ist das deswegen wichtig, weil wir wissen, dass der Heilige Geist eigentlich Jesus Christus in uns nachher repräsentiert. Oder er ist es, der in uns wohnt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es geht nicht darum, dass wir irgendwie geisterfüllt sind oder ja, wie soll ich sagen, dass unsere Seele da irgendwie berührt wird, sondern es geht um die Gegenwart Jesu Christi in meinem Leben. Er ist bei mir. Und das ist ja immer. Und deswegen ist das für uns wichtig, dass wir uns da heute Gedanken drüber machen, was für Auswirkungen denn das Leben Jesu in uns durch den Heiligen Geist hat. Und da sagt die Bibel schon eigentlich ganz klar Bescheid drüber. Meine Frau, die wurde circa 3 bis 4 Wochen nach ihrer Bekehrung zu Jesus Christus von ihrer Cousine gefragt. Ah, du hast dich bekehrt, aber bist du auch wiedergeboren? Und meine Frau hatte damals kaum Ahnung vom Wort Gottes. Sie wusste nur, sie gehört Jesus und ist dann zu ihrem damaligen Seelsorger gegangen und hat ihn gefragt, was ist denn jetzt die Antwort auf diese Frage meiner Cousine? Und der Seelsorger hat ihr damals gesagt, du hast dich von ganzem Herzen bekehrt, also hast du auch den Geist Gottes, sprich, du bist wiedergeboren. Denn das ist das Geschenk Gottes an uns Menschen. Jeder, der sich bekehrt, der seine Sünden bekennt, der klar sagt, ich will, dass Jesus Christus nicht nur meine Sünde vergibt, sondern sie mir abnimmt und dann aber auch Herrscher wird in meinem Leben. Er ist derjenige, der zukünftig über mein Leben in jedem Bereich entscheiden darf. Ich übergebe mich bewusst in die Regentschaft des Herrn Jesus Christus. Der bekommt nach dem Wort Gottes ganz klar auch der Heilige Geist und die Wiedergeburt. Das ist das Geschenk Gottes an einen Menschen, der sich bekehrt. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, aber auch die Frage jeder für sich stellt, sind wir denn alle bekehrt? Ich weiß jetzt nicht, wer alles da ist, wer alles zuhört heute Morgen. Aber diese Frage, die müssen wir uns jetzt gleich am Anfang einmal stellen. Denn alles Weitere, was jetzt kommen wird, was wir miteinander betrachten über den Heiligen Geist, ist nur dann sinnvoll zu hören, wenn ich sicher bin, dass der Heilige Geist auch in mir ist. Und das ist er nur, wenn ich bekehrt und wiedergeboren bin. Und es hat wirklich nichts mit Gespenster zu tun, wenn man vom Geist Gottes redet. Manche haben ja da vielleicht dann Angst oder Bedenken und können da gar nicht so viel mit anfangen und denken dann, hups, brauchen wir Ghostbusters jetzt, irgendwas könnte uns ja bedrohen in unserem Leben. Nein, weit gefehlt, darum geht es nicht mal ansatzweise. Ich sage es gleich nochmal, der Geist Gottes ist eine Person und diese Person ist auch gleichzusetzen in der Dreieinigkeit Gottes mit Jesus Christus. Wir werden es nachher noch ein bisschen genauer sehen. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch mal auf die Dinge kurz beschränken, bevor wir ganz konkret werden, was der Herr Jesus also hier auf dieser Erde war, beziehungsweise als er schon nach seinem Tod und Auferstehung mit seinen Jüngern geredet hat, bevor er in den Himmel gefahren ist, was der Herr Jesus selber zu diesem Thema gesagt hat, was der Heilige Geist betrifft. In Lukas 24, 49 lesen wir, und siehe, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters, ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also auch hier geht er nochmal darauf ein, dass es um Kraft geht, die aus der Höhe auf die Jünger, auf die Menschen, seine Nachfolger kommen werden. Und die Verheißung seines Vaters, die lesen wir in Joel 3, Vers 1, da heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Also schon in Joel, im Prophet Joel, war das angekündigt, was viele Jahre später erst geschehen sollte. Nämlich, dass jeder Mensch auf dieser Erde den Heiligen Geist empfangen kann, wenn er denn den Weg der Bekehrung und Wiedergeburt geht. Johannes 14, 25, 26 sagt der Herr Jesus wieder zu seinen Jüngern, solches habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe. Und hier aus diesem Wort wird jetzt was erkennbar. Der Herr Jesus, er war zu der Zeit, als er zu seinen Jüngern geredet hatte, mit ihnen unterwegs gewesen. Sie haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Es war eine enge Lebensgemeinschaft mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Und die Jünger haben das mehr und mehr gelernt zu schätzen. Sie konnten ihn alles fragen. Er war da. Er hat ihnen gelehrt vom Reich Gottes. Er hat sie unterrichtet aus dem Wort Gottes letzten Endes. Die Bibel war ja damals noch nicht vollendet. Und dann müssen die Jünger erfahren und hören, dass der Herr Jesus sie verlassen wird. Ja, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, aber dann, dass er auch wieder auffahren wird zu seinem Vater. Und wir können uns vielleicht vorstellen, dass die Jünger dadurch sehr traurig geworden sind. Sehr traurig. Und sie haben sich wahrscheinlich vorgestellt, wie soll das Leben überhaupt weitergehen ohne unseren Herrn Jesus Christus. Sie haben ihn lieben gelernt. Und jetzt sagt deine geliebte Person, ich verlasse euch. Und der Herr Jesus, er wusste um die Not seiner Jünger. Er wusste um die Not der damaligen Jünger, aber er wusste auch um die gesamte Menschheit, die danach noch geboren werden sollte. Er wusste ganz genau, die Menschen brauchen mich. Er sagte an anderer Stelle mal, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und deswegen hat Gott in seiner Weisheit eine Möglichkeit geschaffen, dass er in jedem Menschen weiterhin anwesend sein kann, dass die Gemeinschaft, die Lebensgemeinschaft mit Jesus weiter bestehen kann durch den Heiligen Geist. Wäre Jesus heute noch leiblich auf dieser Erde, dann wäre es nicht mehr möglich, dass 7,5 Milliarden Erdbevölkerung den Herrn Jesus sehen und hören könnten. Da wäre es wieder nur ein ganz kleiner Kreis von Menschen, denen es vergönnt wäre, mit ihm zu leben. Aber nein, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass er nicht nur mit den Menschen lebt, sondern in den Menschen lebt. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles und Besonderes. Und das ist uns hier auch schon wieder gesagt, dass der Geist Gottes Tröster ist und Lehrer des Wortes Gottes. Das heißt, heute haben wir die Bibel. Wir haben sie vollumfänglich, von 1. Mose bis Offenbarung 22. Und in diesem Wort ist alles geschrieben, was für uns Menschen von Gottes Seite aus wichtig und nötig ist. Aber richtiges Verständnis für dieses Wort können wir nur bekommen durch den Heiligen Geist. Warum? Weil das nicht ein Buch ist aus Druckerschwärze und Papier, auch, aber es ist Geist und Leben. Da ist viel mehr drin als nur irgendwelche Geschichten. Dieses Wort repräsentiert genauso Jesus Christus. Und hier erfahren wir alles über ihn und von ihm, was für unser Leben wichtig ist. Und in Johannes 16, 13, da sagt der Herr Jesus weiter: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Also der Geist Gottes redet im Grunde genommen immer nur das, was er von Jesus Christus hört. Das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Und dadurch führt er uns in alle Wahrheit. Ich habe es gerade vorher gesagt, der Herr Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und genau in die Wahrheit führt uns der Heilige Geist durch das Wort Gottes und letzten Endes in Jesus hinein. Am Anfang vom Johannesevangelium lesen wir das ja auch, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war bei Gott. Und dann ein paar Verse später heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und das beschreibt genau das, dass das allmächtige Wort Gottes, Gott selber, Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Also können wir festhalten, dass in dem alles zusammengefasst ist letzten Endes, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und bitte, das wollen wir festhalten. Das ist jetzt auch etwas, wo wir über der gesamten Predigt jetzt immer im Kopf behalten wollen. Jesus Christus wohnt durch den Heiligen Geist in mir, in dir, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben, wenn wir seine Kinder sind. Davon gehe ich jetzt aus. Und wenn das Wort an anderer Stelle sagt, dass in ihm, in Jesus Christus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, dann ist es doch interessant, darüber nachzudenken, was das bedeutet, wenn Jesus Christus in mir wohnt. Nochmal, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also das ganze Wesen, die ganze Allmacht Gottes ist in Jesus Christus konzentriert. Und Jesus wohnt in dir und in mir. Welche Kraft, ich kann das gar nicht beschreiben, was das bedeutet. Gottes Innewohnung in uns Menschen, welche Ehre und Wertschätzung. Und ich möchte noch Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen, wo der Herr Jesus auch seine Jünger, kurz bevor er sie verlassen hat, den sogenannten Missionsbefehl gegeben hat. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Seht ihr, hier sagt es der Herr Jesus jetzt nochmal ganz explizit: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da gibt es keine Ausnahme. Diese Gegenwart Gottes in dir und in mir ist immer vorhanden. Ich möchte euch einen Menschen vorstellen, den ich auch noch nicht kannte. Und zwar ist es Dr. Günter Bechli. Dr. Günter Bechli, der hat im Internet die Geschichte von ihm kundgemacht. Das ist auch, also man kann das im Internet auch finden, muss man nur den Namen eingeben, Günter Bechli, Bechly, und findet dann seine Geschichte dort. Ich möchte es euch kurz nahe bringen. Der Dr. Günter Bechli ist Paläontologe, also ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Zeitepochen und war am Naturkundemuseum in Stuttgart für die Sonderausstellung zum Darwin-Jahr 2009 verantwortlich. Der anerkannte Experte für Bernstein war gern gesehener Gast in Fernsehsendungen zum Thema Paläontologie. 8 fossile Insektenarten sind nach ihm benannt. Promoviert hatte er in Tübingen über die Stammesgeschichte von Libellen. Bechli sollte 2009 die Sonderausstellung Evolution, der Fluss des Lebens zum 200. Geburtstag von Charles Darwin in Stuttgart entwickeln. Charles Darwin war der Begründer der Evolutionstheorie. Als er tiefer in die Materie eindrang, musste er sich zwangsläufig auch mit den wissenschaftlichen Argumenten der Evolutionsgegner auseinandersetzen. Als überzeugten Atheisten fiel ihm das nicht leicht, aber er tat es mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Im Laufe dieser Recherchen erkannte Bechli, dass die Argumentation der Intelligent Design Forscher, also die sagen, dass diese ganze Schöpfung nicht einfach aus Zufall entstanden ist, sondern dass da ein intelligenter Schöpfer dahinter steht, durchaus nicht von der Hand zu weisen war. Dies führte schlussendlich dazu, dass sich Bechli zu Jesus Christus bekehrte. Allerdings musste Bechli dann auch einen hohen Preis dafür bezahlen. Das Naturkundemuseum in Stuttgart, an dem der angesehene Experte arbeitete, stellte dem Forscher zunehmend Hürden in den Weg. Als Bechli damit begann, seine Fragen und Gedanken auf einer privaten Webseite öffentlich zu machen. Bechli wurde von allen größeren Projekten abgezogen. Seine Publikationen wurden vom Webauftritt des Museums gelöscht und ihm wurde nahegelegt zu kündigen. Bechli sagt: Mir wurde ganz eindeutig gesagt, dass ich ein Störfaktor bin, ein Risikopotenzial habe und die Glaubwürdigkeit des Hauses untergrabe, sagt er heute. Mittlerweile hat der Wissenschaftler das Museum verlassen. Da war ein Mann, der hat an Gott nicht geglaubt. Er war überzeugter Atheist, für ihn gab es nur Wissenschaft. Ich empfehle euch das Video, ist eine halbe Stunde lang, eine sehr interessante Aussage, wie er das erzählt dort. Und dieser Mann, er hat erkannt, dass Gott mehr ist oder überhaupt erstmal, dass Gott lebt und auch, dass Gott in der ganzen Schöpfung zu erkennen ist. Und er hat wissenschaftlich gesehen, dass die Argumente, die die Kreationisten, also die Schöpfungsgläubigen, die Christen, die das glauben, auch im wissenschaftlichen Bereich, dass diese Argumente wissenschaftlich haltbar sind. Und das hat ihn letztendlich dazu geführt, dass er vor dieser Frage stand, ob er dann wirklich sein Leben auch ändern muss oder nicht. Und für sich hat er diese Antwort gefunden, ja. Und er hat seine Karriere und seinen Job aufs Spiel gesetzt und letztendlich ja auch verloren mit 2 kleinen Kindern zu diesem Zeitpunkt, was ja auch nicht unerheblich ist. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und deswegen, um das noch zu untermauern, möchte ich jetzt im Folgenden einfach in 6 Punkte aufzeigen, was es für Veränderungen gibt, wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Radikale Veränderungen. Das muss uns klar sein. Gottes Geist verändert uns Menschen radikal. Erstmal, dass er uns von Sündern zu Kinder Gottes macht. Dass wir aus dem Reich der Finsternis, wo wir nur sündigen mussten, von Anfang an herausgerissen werden und hineingesetzt werden in das Reich seiner Gnade, in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist eine der größten Gaben überhaupt. Aber dann verändert er auch radikal, Schritt für Schritt in unserem Leben, unser Wesen, unseren Sinn. Und das, was das bedeutet, auch mit ganz konkreten Umsetzungen, das wollen wir jetzt miteinander betrachten. Wohl wissend, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes jetzt nur anreißen können. Es sind nur herausgenommene Punkte. Wenn wir das wirklich versuchen würden, in die Tiefe ergründen zu wollen, da bräuchten wir mit Sicherheit Wochen, wenn nicht noch länger, um da wirklich in jedem Aspekt mal zu schauen, was bedeutet er. Deswegen heute eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was mir jetzt doch aufs Herz gelegt wurde. Der erste Punkt ist, er schenkt einen geänderten Sinn. Es heißt in der Bibel mal, wir aber haben Christi Sinn. Was bedeutet das? Wenn ich den Sinn von jemand habe, dann handle ich, dann denke ich im Grunde genommen konform mit dieser Person. Das heißt, alles, was wir im Leben tun, prüfen wir bestenfalls vor dem, was Jesus tun würde. Wie würde Jesus handeln? Da gab es mal eine richtige Bewegung. What would Jesus do? Haben sie sich so Armbänder umgemacht mit diesem WWJD. Und das war der Ausdruck dafür im Grunde genommen, ich bin bereit, Jesus in meinem Leben handeln zu lassen. Ich will das tun, was er von mir will, was er von mir erwartet, weil ich es ernst nehme, dass mein Leben ihm gehört. Und deswegen will ich auch mein Leben nach ihm ausrichten. Und ich bin jetzt bald 35 Jahre auf dem Weg mit Jesus und ich kann bezeugen, dass dieser Prozess nicht zu Ende ist. Es ist immer wieder ein Erkennen aus dem Wort Gottes, immer wieder ein sich ausstrecken nach dem, was will Jesus von mir, und dann im Gebet und im Umsetzen immer wieder in Abhängigkeit von ihm das Leben verändern lassen. Beispiele dazu. Es wird ein geänderter Lebensstil letzten Endes sichtbar durch die Sinnesänderung, durch die Ausrichtung auf Jesus. Ein Beispiel dafür, mir ist der Gottesdienst oder das Gehen in den Gottesdienst nicht lästige Pflicht. Ich gehe da nicht einfach hin, weil ich sage, ich bin jetzt selber Glied der Gemeinde CVS hier in Sindelfingen und deswegen geht man eben sonntags in den Gottesdienst. Und vielleicht mittwochs noch in die Bibelstunde. Nein, ich gehe gerne hierher. Es ist mir ein Bedürfnis herzugehen, weil ich weiß, dass hier Geschwister sind, mit denen ich Gemeinschaft haben darf. Weil ich weiß, dass ich hier aus dem Wort Gottes gelehrt werde. Weil der Geist Gottes da zu mir reden möchte, auch durch die Predigten. Und deswegen ist da in mir was verändert. Ich gehe gerne in die Kirche sozusagen. Wie viele sehen das als Last heute an? Oder sehen es völlig als unnötig. Ich gehe gerne unter das Wort Gottes. Es ist mir Freude und Bedürfnis. Nicht immer gleich, aber im Großen und Ganzen immer. Oder wir machen vielleicht Dinge, die wir vorher noch gar nicht getan haben. Meine Frau, die hat sich mit 23 Jahren bekehrt. Und ja, ich darf schon sagen, das Verhältnis zu ihrer Mutter vor allem war überhaupt nicht gut. Da hat es richtig gefunkt und sie war wahrscheinlich so ein ganz typischer Teenie und auch junger Erwachsener, der die Meinung der Mutter eigentlich mehr abgelehnt hat. Und dann hatte sie sich bekehrt. Und nach ihrer Bekehrung mit 23 Jahren hat sie plötzlich ihrer Mutter mit Freude geholfen. Da mag jetzt mancher vielleicht sagen, das ist doch wohl selbstverständlich, dass man der Mutter hilft. Ja, es sollte selbstverständlich sein. Aber nur, wenn der Mensch bereit ist, nicht seinen eigenen Wille, sein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, sondern den Weg zu gehen, den Gott weist, für den anderen da zu sein, hilfsbereit zu sein. Der nächste Punkt, der einen veränderten Lebensstil zeigt, ist, dass wir aufhören, in bewusster Sünde zu leben. Und mir ist an diesem Punkt sehr, sehr wichtig, dass es nicht darum geht zu sagen, ich bin bekehrt und damit bin ich völlig sündlos und tue nie wieder eine Sünde. Das nicht, weil wir noch dieses Fleisch und Blut an uns haben, weil es immer noch geschrieben steht, dass aus unserem Herzen böse Gedanken kommen, dass wir immer noch anfechtbar sind und noch Möglichkeit haben zu sündigen. Und wenn ein Christ ehrlich ist zu sich selber, dann wird er sagen, im Licht Gottes und in seine heiligen Augen werde ich jeden Tag sündigen, ob mir das bewusst ist oder nicht. Und doch ist es so, dass ich das gar nicht mehr will. Ich will nicht mehr lügen. Ich will nicht mehr stehlen. Und diese Begriffe sind weit gefasst. Ich komme gleich noch auf ein Beispiel. In Galater 5, 16 und 17 heißt es: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist wider das Fleisch. Dieselben sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, der Geist Gottes kämpft noch gegen unser fleischliches Wesen. Das ist widereinander. Aber wir sind diesem fleischlichen Wesen nichts mehr schuldig. Die Macht ist gebrochen. Die Bibel sagt sogar mal, dass der alte Mensch gestorben ist. Weil wir haben ja jetzt einen neuen Menschen, eine neue Kreatur in uns, durch den Geist Gottes, durch Jesus Christus. Und doch kämpft es gegeneinander. Und das hat Auswirkungen in die einfachsten Dinge unseres Lebens. Ein Beispiel dafür. Meine Steuererklärung. Ich sitze vor meiner Steuererklärung und erstelle die an einem Computerprogramm. Und die aktuelle Berechnung, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal kennt, die ist immer ablesbar bei mir in meinem Programm unten rechts. Und wenn ich eine Nachzahlung habe, dann ist das Ding rot. Und wenn ich was rauskriege, ist es grün. Eigentlich eine tolle Einrichtung. Und wenn man dann anfängt, so einzugeben, Posten für Posten, dann schluckt man manchmal gewaltig, weil man eine riesen Nachzahlung hat. Da hat man aber ein paar Werbekosten noch nicht eingebracht. Und dann irgendwann kommt man gegen das Ende der Steuererklärung. Und jetzt ist der Punkt da unten immer noch rot. Was mache ich jetzt? Es ist doch so einfach. Man hat so viele Posten und Punkte, die man eingetragen hat an Werbeausgaben und was weiß ich nicht alles. Da kann man doch noch einfach einen einschieben. Ob ich einen Beleg habe oder nicht. Das Finanzamt interessiert es doch eh nicht und rauskriegen tun sie das auch nicht. Denkt man manchmal. Und dann ist die Versuchung so groß, jetzt zu sagen, ach komm, füge mir den Punkt noch ein und dann wird es da unten grün. Dann kriege ich eine Rückzahlung und muss nicht nachzahlen. Was würde Jesus tun? Ich will nicht mehr lügen. Ich will auch nicht betrügen. Also sitze ich da und dann sage ich, nein, es ist mir nicht wert, das Wort Gottes und sein Gebot an mich zu übertreten. Lieber zahle ich die 100 oder paar 100 Euro, was weiß ich, um wie viel es sich handelt, die ich dann nachbezahlen muss, als dass ich hinterher ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich falsch gehandelt habe. Geist gegen Fleisch. Und die Entscheidung ist letzten Endes immer bei uns Menschen. Wir entscheiden, ob es der eine Weg ist, den wir gehen, oder der andere. Das Mahnen vom Geist Gottes, das ist auch noch so eine Sache. Es ist, man kann es auch sagen, wie ein Gewissen, das in uns ist. Der Geist Gottes im Wesen ist sanft und still. Wir sehen das, als Gott Elia damals auf dem Berg Sinai begegnet ist. Wir lesen das in 1. Könige 19, Vers 12. Da ist Elia unterwegs gewesen auf diesem Berg, er hatte schlimme Dinge hinter sich. Es ging ihm nicht gut eigentlich und er hatte sich gesehnt nach der Gegenwart und nach der Begegnung mit Gott. Und dann ist er da auf dem Berg und plötzlich gibt es ein fürchterliches Erdbeben. Die Felsen sind zerborsten, Unruhe ohne Ende. Und er hat Gott in diesem Erdbeben nicht gehört. Es gab einen Sturm, es gab eine Feuersbrunst, ganz einschneidende Erlebnisse, wo man hätte sagen müssen, ja, da ist Gott in seiner Allmacht und Gewalt. Und er hat diese Gewalt. Aber erst, als so ein sanftes, stilles Säuseln kam, eine völlig unspektakuläre Sache, es war ein ganz sanftes Säuseln, wie so eine Windbrise, die einem so sanft über die Wange fährt. Und in der Brise war Gott zu finden. Da ist Gott Elia begegnet. Und wenn es darum geht, dass wir in unserem Leben uns die Frage stellen, was ist richtig, was ist falsch, was ist geistlich, was ist fleischlich, und wir wollen dann auf den Geist Gottes in uns hören, dann wird der Geist Gottes in den allerseltensten Fällen uns irgendwie einen Paukenschlag oder eine Fanfare geben, damit wir es kapieren. Nein, oft ist es nur dieses sanfte Reden. Andreas, lies mal im Wort. Schau doch mal, was habe ich im Wort schon was gesagt über dieses Thema, das dich bewegt? Schau einfach, gibt es Prinzipien aus dem Wort, die du jetzt befolgen kannst? Und wenn es mir echt ein Anliegen ist, die Antwort Gottes zu erfahren, dann bin ich überzeugt, dann werde ich sie auch hören. Wenn ich aber denke, brauche ich nicht. Gewissen, okay, aber kann man auch betäuben sowas. Ich mache eh, was ich will. Dann wird der Geist Gottes sich zurückziehen. Dann wird der Geist Gottes sagen, du, ich habe dir eigentlich gesagt, was ich möchte, aber wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, dann musst du ihn halt gehen. Zweiter Punkt, das Ermahnen. Ermahnen ist etwas, wo Gottes Sache ist und wo Gott aber auch seine Jünger aufgetragen hat. Er sagt einmal, darum ermahne ich euch, und führt dann auf, was er dann sagen möchte. Er sagt aber auch mal, ermahnet einander. Und das Ermahnen ist auch etwas, was eigentlich dann passieren soll, wenn uns vom Geist Gottes aus es wichtig wird. Aber wir Menschen auch neigen in dem Punkt gerne dazu, uns selber in den Vordergrund zu stellen. Wir ermahnen. Wir haben die richtige Erkenntnis aus dem Wort. Wir wissen, was Sünde ist und was beim anderen sich zu ändern hat oder nicht. Und es führt ganz schnell in eine unbarmherzige Lage hinein, wo wir denken, wir können das Verhalten des anderen verändern. Wir müssen es nur mit Nachdruck genug sagen. Wir müssen nur eindeutig klar auf das Wort hinweisen und sagen, aber ist doch ganz klar, hier steht es doch so geschrieben, so ist es und nicht anders. Ich sage nicht, dass das nicht auch mal angemessen sein kann, aber es muss uns eins klar sein, Menschen von Sünde überführen, dass sie in ihrem Herzen anerkennen, ich bin schuldig vor Gott, ich habe einen Fehler gemacht und muss Buße tun über den Fehler. Das kann ausschließlich der Heilige Geist den Menschen wirken. Ausschließlich. Bezieht sich nicht nur auf die Bekehrung, wie wir es bei der Lydia in der Apostelgeschichte sehen, wo es dort heißt, der tat der Herr das Herz auf. Nein, auch wenn wir in unserem Leben Fehler haben, dann muss der Herr das Herz auftun, dass wir sie erkennen, dass wir es zugeben und dann kann Reinigung davon geschehen. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich war früher oft Leiter von einem Jugendferienlager. Da waren so 50 Jungs im Alter so zwischen 9 und 15, 16 Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, da ging es richtig zur Sache mit so einem wilden Haufen. Und doch war es uns ganz wichtig in diesem Ferienlager, dass die Jungs, viele auch von außerhalb von Gemeinden, ohne Glauben an Jesus Christus zu haben, dass die mit dem Wort in Verbindung kommen. Es war unser größter Wunsch und Gebet mit der ganzen Helfergruppe in diesem Ferienlager, dafür zu beten, dass Jungs sich zu Jesus bekehren, dass sie das erkennen, wie Jesus sie lieb hat. Und das hat aber manchmal dann auch Grenzen überschritten. Denn wenn wir hergegangen sind und haben dann wirklich angefangen, da fast schon manipulativ zu werden, dann war das nicht richtig. Die Grenze war schwierig. Man will es ja mit allem Ernst und mit aller Hingabe sagen, aber man will ja niemand überreden von irgendwas oder will das durch den Nachdruck auslösen, dass sich ja niemand bekehrt. Und so kam es dann auch häufig, ich hatte dann viele seelsorgerliche Gespräche, dass dann Jungs gekommen sind, und sie haben gesagt, ich habe sie oft oder immer gefragt, was möchtet ihr denn von mir? Ja, ich will mich bekehren. Und dann hat man sich natürlich darüber unterhalten, was bedeutet Bekehrung und was ich habe versucht rauszukriegen, was war die Motivation dieser jungen Männer oder dieser Kinder noch. Und meist war es dann doch so, dass diese jungen Menschen gesagt haben, ich habe einfach gesehen, ich bin schuldig und ich möchte Jesus gehören. Und das war eine echte Bekehrung. Und dann sind aber andere gekommen, die habe ich gefragt, warum bist du hier? Ja, ich möchte mich bekehren. Dann habe ich gesagt, ja, warum möchtest du dich denn bekehren? Und dann haben die manches Mal gesagt, ja, mein Freund ist auch schon gekommen und hat sich bekehrt, ich will mich jetzt auch bekehren. Und da überhaupt keine Erkenntnis dessen da, was das überhaupt bedeutet. Und wenn ich jetzt hergegangen wäre und hätte gesagt, ja klar, also jetzt bekehr dich, dann wäre das gewesen wie eine kleine Pflanze, die gerade aus der Erde ihren Kopf steckt und ich hätte sie gepackt und rausgezogen. Ich hätte unreife Früchte geerntet. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir in Unterordnung unter der Geist Gottes, wenn wir ermahnen, immer in Liebe ermahnen, immer in dem Bewusstsein, wer da meint, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Dass wir immer erkennen, Gott ist der, der es im anderen bewirken muss. Und nicht selten ist es so, wenn wir hart ermahnen, unbarmherzig ermahnen, dann geht der Rollladen bei unserem Gegenüber runter. Dann prallt es plötzlich ab, wie völlig nutzlos. Da ist keine Wirkung da. Wenn ich aber jemanden, ich sage jetzt mal so, um die Schulter nehme und sage, mein lieber Freund, lieber Bruder, du, ich habe einfach gesehen, da ist was in deinem Leben, es fällt mir echt schwer, aber ich muss es ansprechen. Ich glaube, du gehst da auf einen falschen Weg und es tut mir weh, weil ich den Eindruck habe, dass du da selber drunter leidest. Lass uns doch mal drüber reden, wie siehst du das denn? Dann ist die Herzenstür möglicherweise weit offen. Dann können wir ins Gespräch kommen. Und aber letzten Endes kann nicht ich zu ihm sagen, aber du musst jetzt. Das kann nur Jesus in seinem Herzen bewirken. Und dann wird es eine echte Änderung geben. Vielleicht, wenn ich sage, du musst es, dann kriege ich vielleicht Gehorsam. Mag sein. Dann wird der andere vielleicht sagen, also gut, dann mache ich halt. Aber ob er es eingesehen hat, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und die Bibel redet von aufrichtiger Buße, aufrichtige Frucht der Buße. Die kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen diese Buße auch wirkt. Der dritte Punkt. Durch den Geist Gottes ist uns die sogenannte Frucht des Geistes geschenkt. Wir lesen das in Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Also auch hier wieder dieser Aspekt, Jesus wohnt durch seinen Geist in uns. Und wenn der Geist in uns wohnt, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Haben wir vorher schon gehört. Und wenn die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in mir ist, dann ist auch das Wesen Gottes in mir. Dann ist genau das in mir, was hier steht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, all diese Dinge, die da aufgezählt sind, sind dann in meinem Herzen. Ganz explizit wird es von der Liebe gesagt in Römer 5, 5, wo es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also hier ist Vermögen da. Wir können nicht uns entschuldigen und sagen, ach, ich bin halt ein bruddeliger Typ. Und so muss man mich halt nehmen. Wenn ich halt unfreundlich bin, dann bin ich unfreundlich. Ich meine es ja gar nicht so. Nein, da bin ich aufgerufen, wieder zu gucken. Geist gegen Fleisch. Will ich jetzt unfreundlich sein und ist mir das egal? Dann setze ich auf mein Fleisch. Wenn ich aber sage, Herr Jesus, du hast deinen Geist in mich gegeben. Du wohnst selber in mir. Du bist jetzt im Moment da. Und du bist sanftmütig, demütig. Und ich bitte dich einfach, lass diese Sanftmut und Demut jetzt durch mich, meinem Gegenüber, sichtbar werden. Dann bin ich überzeugt, dass in unserem Leben Veränderung geschieht. Und das ist nicht immer gleich. Manchmal können wir etwas ablegen und dann bleibt es abgelegt. Manchmal ist aber auch etwas, das ist wie so ein Bumerang, kommt ständig immer wieder mal zurück und du denkst, du hast doch schon x-mal weggeworfen. Und dann kommt es wieder zurück. Egal, gib nicht auf, werf es wieder weg. Und irgendwann bleibt es dann vielleicht weg, aber wenn du es von dir wegschiebst, wenn du wirklich sagst, ich will leben, wie Jesus es will, dann kannst du es immer wieder und immer wieder abgeben und Jesus wird dich mehr und mehr erfüllen mit seinem Wesen, das auch sichtbar machen nach außen. Der vierte Punkt, durch den Geist Gottes ist uns Freiheit geschenkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich lese zwei Bibelverse. 2. Korinther 3, 17. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und in 1. Korinther 10, 23 lesen wir, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Und da sehen wir, was Freiheit im Grunde genommen vom Wort her bedeutet. Es ist noch nicht lange her, da hatten wir Wilhelm Bunz, besser bekannt in christlichen Kreisen, auch unter der Bibelraucher, hier bei uns, wo ich jetzt stehe, in der Gemeinde. Obwohl er stand nicht hinter der Kanzel, er ist hier ständig im Saal hin und her gelaufen. Wilhelm Bunz war ein Schwerverbrecher. Er war zu 14 Jahren Gefängnishaft verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und er hat uns die Geschichte seines Lebens hier erzählt. Und wenn man lange Jahre im Gefängnis sitzt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin froh, dass ich noch nicht im Gefängnis war. Aber wenn man lange Jahre im Gefängnis sitzt, dann verliert man den Bezug zur Realität. Man ist gefangen dort, man ist völlig eingeschränkt in der eigenen persönlichen Freiheit. Als Wilhelm Bunz aber, und ich empfehle jedem, sein Buch mal zu lesen, Der Bibelraucher, als Wilhelm Bunz dann aus dem Gefängnis herauskam, da hatte er Jesus im Herzen. Und das Wunderbare war, dass er die Freiheit, die er dann hatte, sich bewegen zu können, hinzugehen, wo man wollte, einen Beruf wieder ergreifen oder was auch immer, dass er diese Freiheit nicht darin gesehen hat, dann tun und lassen zu können, was er wollte, sondern er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, ich will tun, was Jesus tut. Er hat uns so intensiv gesagt, wie wichtig es ihm geworden ist, die Bibel zu lesen, aus der Bibel heraus Nahrung zu bekommen durch den Heiligen Geist und sich dem zu unterstellen, was Jesus sagt. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir als gläubige Menschen diesen Begriff der Freiheit nicht missinterpretieren. Freiheit bedeutet als Christ eben nicht tun und lassen zu können, was man nur irgend will. Ja, wir können das tun. Wir haben es ja gerade in dem Bibelvers gehört, es ist mir alles erlaubt. Das stimmt. Im Grunde genommen ist alles erlaubt, weil Jesus uns befreit hat von der Last der Sünde und alle unsere Schuld und Sünde bereits weggetragen hat. Aber es ist nicht alles nützlich. Das heißt, mit dem, was wir tun, müssen wir immer fragen, ist das in meinem Leben nützlich oder nicht? Und wenn ich diese Frage mir stelle, dann sind wir wieder an dem Punkt, dann muss ich fragen, was will Jesus denn von mir? Er ist doch in mir. Ich will doch mein Leben leben, wie er es will, dass ich es lebe. Denn nur dann ist es wirklich sinnerfüllt. Nur dann wird mein Leben so sein, dass es vor Gott mehr und mehr in meinem Wandel, in meinem Tun und Handeln richtig wird. Aber auch, dass es für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, gut wird, nämlich dass ich den Wille Gottes vollbringe darin, dass er zum Beispiel sagt, geh hin zu den Leuten und erzähl denen von mir, zeige ihnen, wie sehr ich sie lieb habe, zeige den Menschen, dass es andere Möglichkeiten gibt zu handeln, zum Beispiel in der Steuererklärung oder wenn einer dir zu viel Geld rausgibt, dass du dann eben bereit bist, das zurückzugeben. Oder wenn du einen Geldbeutel findest, dass du dir nicht einen 100-Euro-Schein rausnimmst und dann den Geldbeutel vielleicht wieder zurückgibst oder behältst ihn gleich ganz. Nein, wir handeln anders als Christen. Warum? Weil der Heilige Geist in uns ist. Weil er immer bei uns ist. Und dann ist es noch wichtig, Punkt 5, und das ist eigentlich jetzt der Schwerpunkt, noch einmal betont, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, er ist immer da. Da lese ich noch Epheser 1, 13, 14. Durch welchen Jesus Christus auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? dass wir sein Eigentum würden zur Lob seiner Herrlichkeit. Also wir sehen aus diesem Vers, dass der Geist Gottes uns als Pfand gegeben wurde. Und das ist vielleicht heute etwas, was man gar nicht mehr so häufig hört. Im Fernsehen, in der Werbung, da hört man manchmal von Pfando. Das ist so eine Plattform, wo man sein Auto hinbringen kann, das Auto verpfändet, dafür Geld kriegt und sogar das Auto noch weiterfahren darf. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt noch nie in die Versuchung gekommen, mein Auto zu verpfänden. Aber letzten Endes geben die einem dann Geld gegen das Pfand des Autos. Und wenn das Pfand zurückgegeben wird, habe ich Anrecht darauf, dieses Geld wieder zu bekommen. Das Wort Arabon bzw. eben Unterpfand bedeutet Angeld, das einen Vertrag gültig macht. Steht so, dass Arabon eine Leistung ist, durch die sich der Betreffende dem Empfänger gegenüber zu weiterer Leistung verpflichtet. Also durch den Geist Gottes hat Gott mit uns einen Vertrag geschlossen, oder die Bibel sagt einen Bund geschlossen. Vertrag heißt, Gott hat sich verpflichtet, dadurch, dass er uns der Heilige Geist gegeben hat, etwas anzubieten. Und das, was er uns anbietet, ist dieses völlig sichere Versprechen, dass wir mal bei ihm in der ewigen Herrlichkeit sein dürfen. Dass, wenn die Entrückung stattfindet oder ich meinen leiblichen Tod erleben muss, dass in diesem Moment mein Weg nicht in die Hölle führt, sondern in den Himmel. Und dafür habe ich als Pfand der Heilige Geist. Ich kann, wenn ich das denn müsste, es darzubringen, dann könnte ich diesen Geist sozusagen bildlich gesprochen nehmen und sagen, hier Vater, ich habe den Geist deines Sohnes in mir, und dieser Geist hat mir versprochen oder verspricht mir, dass ich jetzt zu dir in die ewige Herrlichkeit kommen kann. Dafür ist der Geist Gottes in uns. Und das ist ein absolut sicheres Versprechen von Gott. Ein Versprechen, das er auch nicht wieder zurücknimmt. Egal, ob ich in meinem Leben sündige oder mein Wesen noch nicht so umgewandelt ist, wie ich mir das selber vielleicht wünschen würde, dass ich noch nicht so weit vorangekommen bin in der Heiligung. Nein, das ist nicht wichtig. Nicht wichtig vor der Frage, ob Gott mich mal annimmt oder nicht, denn er hat mich bereits angenommen als sein geliebtes Kind. Er hat zu 100% bezahlt, was notwendig war, um meine Schuld und Sünde zu tilgen. Er hat mich gerecht, rein und heilig, ohne Flecken und Runzeln vor den Vater gestellt. Und warum sollte er denn dann in dem Moment, wenn er wiederkommt, sagen, aber jetzt will ich einen Andreas nicht mehr haben. Er kennt mich durch und durch. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne, bis in die tiefste Tiefe meines Herzens. Und er bleibt trotzdem bei mir. Er bleibt trotzdem bei mir. Und er steht mit offenen Armen und wartet, bis ich zu ihm komme. Egal in welchem Heiligungsstand ich zu dem Zeitpunkt bin, und wenn mir da gerade noch eine Sünde passiert wäre, dann darf ich wissen, ich bin heilig und gerecht vor den Vater gestellt durch Jesus Christus, seinen Sohn, und durch das, was er getan hat. Sein Blut hat mir die Erlösung gebracht. Und deswegen wird er sagen, geh ein zu deines Vaters Freude. Komm, du treuer Knecht, komm, mein liebes Kind, jetzt darfst du das erleben, wo du dich dein ganzes Leben lang drauf gefreut hast. Jetzt wirst du vom Glauben zum Schauen kommen. Und der letzte Punkt, der mir jetzt noch wichtig ist, und das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf den Umgang mit dem Heiligen Geist. Der heißt, nicht den Geist dämpfen oder betrüben. Oder man kann auch sagen, in der Übersetzung für betrüben, traurig machen. Man kann tatsächlich Jesus Christus, den Geist Gottes, in sich traurig machen oder betrüben. Ich möchte es mal an drei kurze Beispiele aufzeigen. Einer meiner Söhne hat Trompete gespielt. Und wenn er diese Trompete genommen hat, dann hat es klare, schöne, helle Klänge gegeben. Tolle Melodien, eine Trompete ist ein schönes Instrument. Oder der andere Sohn hatte eine Posaune, auch sehr schön. Es hat Klarheit, Eindeutigkeit. Also ein Blechblasinstrument ist einfach was, was laut und aussagekräftig ist und trotzdem schön. Und jetzt gibt es im Jazz, meine ich, die Möglichkeit, so einen Dämpfer auf eine Trompete zu setzen. Und wenn die Trompete gedämpft wird, dann hört sich das so an. Da ist kein voller, klarer, heller Klang mehr. Da ist es im Falle der Musik tatsächlich gewünscht, abgedämpft. Es werden da Effekte gemacht, aber da ist kein Ton mehr, würde ich jetzt von meinem Musikempfinden sagen, der dann noch schön ist. Das ist so abgewürgt, ja, gedämpft. Das heißt, die Wirkung der Töne, die durch die Trompete kommen, ist nicht mehr die, die sie eigentlich haben sollten. Und genau das kann beim Geist Gottes auch passieren. Das, was der Geist Gottes in mir wirken will, kann gedämpft sein. Das zweite Beispiel, das auch aufzeigt, auf das Betrüben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geschnorchelt ist. Wenn man irgendwo immer Wasser schnorchelt, bei Kroatien oder wo, da ist das Wasser so rein, so klar, dass man viele Meter sehen kann. Man schnorchelt da oben und guckt runter und sieht da 6, 7, 10 Meter unter sich der Grund und jeden Fisch und alles, was da dazwischen ist. Aber vielleicht ist auch schon mal jemand in Wasser getaucht, das trübe war, wo Schwebeteilchen, ganz viele Schwebeteilchen im Wasser waren. Da kann ein Taucher die Orientierung drin verlieren. Da ist es möglich, dass er nachher nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil die Sinne ihm da einen Streich spielen. Und das sind lauter Schwebeteilchen. Und wenn man jetzt diesen Dämpfer an der Trompete sieht, diese Schwebeteilchen, die da im Wasser sind, die den Blick trüben, dann sehen wir einfach, dass es Dinge in unserem Leben geben kann, die genau diese Funktion beim Heiligen Geist auslösen. Und was sind das für so Schwebeteilchen? Ich meine, ganz allgemein kann man sagen, das sind all die Entscheidungen, die wir falsch treffen, die wir nicht auf der Basis des Wortes Gottes treffen. Da, wo wir unserem fleischlichen Denken Raum geben und nicht dem göttlichen, geistlichen Denken. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele. Ich habe ja schon manches praktische Beispiel dazu gebracht. Und je mehr wir da zulassen in unserem Leben, dann sind wir immer noch im Wasser drin. Und das Wasser trägt uns auch noch, wir schwimmen da drin noch, aber wir sehen nichts mehr. Es wird getrübt. Wir sind nicht mehr gut orientiert, so wie es Gott in unserem Leben haben will. Vielleicht kann man es, da gibt es ein interessantes Palindrom, also das ist ein Wort quasi, das man von vorne und hinten lesen kann, entweder denselben Sinn gibt oder von hinten gelesen einen anderen Sinn. Wenn man jetzt das Wort Leben nimmt, Leben, dann ist das was, was wir alle haben wollen. Ich will leben. Und ich glaube, jeder sagt es. Die Gesundheit ist doch das Wichtigste im Leben. Ich will leben. Aber jetzt drehe das Wort mal rum. Und dann wirst du Nebel lesen. Nebel. Und ihr habt das vielleicht manche schon erlebt, vielleicht sogar alle mal, dass man in den Bergen war, irgendwo in einem Haus. Und der Morgennebel lag schwer im Tal. Und wenn so der Morgennebel da im Tal liegt, dann sieht man nicht weit. Da ist wirklich der Blick total eingeschränkt. Wenn man nicht wüsste, wo man ist, würde man bestimmt nicht auf die Idee kommen, dass hier eine prachtvolle Berglandschaft dahinter versteckt ist. Wenn aber die Sonne durchdringt und der Nebel sich hebt und plötzlich sieht man, wow, der Blick weitet sich, er geht in die Ferne. Man sieht die schneebedeckten Gipfel dieses Tales oder der Berge, die dieses Tal umgeben, und denkt mit einem Mal, welche Schöpfung, wie wunderbar. Der Nebel ist weg und man sieht das Leben. Das ist im Geistlichen so. Wir wollen uns nicht vernebeln lassen von eigenen Entscheidungen. Wir wollen uns nicht vernebeln lassen von Egoismus oder von Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber, sondern wir wollen das Leben, das Jesus durch seine Gegenwart in mir lebt, nach außen dringen lassen und dann erhält es die Menschen um uns rum und wir selber werden unserer Bestimmung gerecht werden. Jesus, er verwirft uns nicht, aber er kann traurig werden, wenn wir nicht nach seinem Willen handeln. Deswegen ist das Handeln nach seinem Willen immer und in jedem Fall das Beste für uns, selbst dann, wenn wir es nicht erkennen können, dass diese Wege, die er führt, nicht das Beste sind. Also, wenn wir denken, sie sind nicht das Beste, so können sie trotzdem das Beste sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Schluss jetzt festhalten, dass Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, immer bei uns ist. Und da weicht auch Einsamkeit, denn ich kann immer mit ihm reden, ich kann immer auf ihn zugehen. Er hat immer ein offenes Ohr für mich, in jeder Not, in jeder Freude, in jeder Situation meines Lebens. Und er macht unser Leben sinnerfüllt. Er macht unser Leben auf ihn hin sinnerfüllt. Und dann kann es ein glückliches und ein Leben sein, das auf ein herrliches Ziel zugeht. Und letzten Endes gibt uns das Hoffnung und Geborgenheit in unserem Leben. Verzage nicht, wenn du jetzt denkst, oh, ich bin aber noch nicht weit. Nein, dann richte dich neu aus, sag's dem Herrn Jesus und geh weiter und freu dich deinen Weg. Und wenn du gerade gesündigt hast, dann sag, Herr Jesus, es tut mir leid, aber ich werde wieder aufstehen. In Micha heißt es, freue dich nicht, meine Feindin, dass ich da niederliege, denn siehe, ich stehe wieder auf. Und auch der ist ein Überwinder, der einmal mehr aufsteht, als er gefallen ist. Und deswegen dürfen wir wissen, wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben ihn durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist das Geschenk von Pfingsten, die Gegenwart von ihm in uns. Und die kommt immer mehr zur Auswirkung. Und da freue ich mich drüber. Amen. Wir wollen noch beten miteinander.